Revolution. So etwas gab es bisher noch nie. Das hat das Potenzial, alles, ja wirklich alles zu verändern. Stellen wir uns folgende Situation vor. Die Christen Jerusalems sind versammelt, sie sind zusammen und dann kommt Zerok, dann kommt Petrus und berichtet von seinem Reisebericht, von seinem Reisedienst. Und der Beginn, der war schon etwas außergewöhnlich. Er hatte einen Traum, wie vom Himmel lauter unreine Tiere hinunterkommen und die Aufforderung, diese zu essen. Und für ihn als Juden war das ein absolutes No-Go. Unreine Tiere essen, das geht nicht. Und in dieser Vision teilt Gott ihm mit, und ich will, dass du mit ihm gehst. Kurze Zeit später wird genau das Realität, es kommen die Boten, er kommt mit und er kommt zu dem Haus von Cornelius, ein Heiden, ein Nicht-Juden. Und wieder war es für einen Juden nicht erlaubt, in das Haus eines Nicht-Judens zu gehen, geschweige denn Gemeinschaft mit ihm zu haben. Aber was sollte er machen? Gott hat grünes Licht dafür gegeben. Und so saß er jetzt zusammen bei Cornelius und all diesen Ungläubigen. Und er sprach mit ihnen über den Glauben. Und was dann passierte, das überraschte ihn, weil auf einmal fiel der Heilige Geist herab auf die Heiden, so wie sie es kurz vorher bei Pfingsten erlebt hatten. Und jetzt kommt Zerok nach Hause zu den Christen in Jerusalem und er erzählt ihnen davon. Und er fasst es zusammen, bringt es auf den Punkt, indem er sagt, so nun, Gott ihnen diese Gabe gegeben hat, wie auch uns, die da glauben an den Herrn Jesus Christus. Wer war ich, dass ich sagen konnte, Gott, das darfst du nicht? Und als sie das hörten, wurden sie still, lobten Gott, weil Gott auch den Heiden die Umkehr geschenkt hat. Aber was heißt es jetzt ganz praktisch? Ich glaube, alle bisherigen Strategien waren auf einmal überflüssig. Dinge, die man bisher gewohnt war zu tun, hat nicht mehr gepasst. Das ganze Jüngerschaftsmaterial musste umgeschrieben werden, weil es nicht mehr aus Menschen, die schon das Gesetz von Gott kannten, zu Christen wurden, sondern auch Leute, die damit ja noch gar nichts zu tun hatten. Alle Tipps für die evangelistischen Gespräche mussten überarbeitet werden. Ich glaube, das war eine ganz schöne Herausforderung und Veränderung für die Christen der damaligen Zeit. Und um ehrlich zu sein, die erste Euphorie, dass Gott eben auch den Heiden diese Umkehr schenkte, die verflog schnell. Und es entstand eine brennende Frage. Müssen sich bekehrte Heiden beschneiden lassen, um Christen sein zu können? Oder anders formuliert, ist es zunächst möglich, nötig, dass ein Heide zunächst Jude wird, um vom Jude Christ werden zu können? Oder geht es irgendwie direkt? Paulus und Barnabas, die gingen mit dieser Frage nach Jerusalem, um mit den Aposteln zu sprechen und diese Frage zu klären. Und es war keine einfache Frage. Aber Petrus erinnerte sich, dass Gott ja gewirkt hat. Jakobus erinnerte sich, ja, im Alten Testament ist sowas auch schon vorausgedeutet. Und so treffen sie folgenden Beschluss. Die Anforderungen sind, sie sollen sich vom Götzenopfer enthalten und vom Blut und vom Erstickten und von Unzucht. Das sind die Bedingungen, die Heiden, die Ungläubigen, die zu Jesus kommen, halten sollen. Das heißt auch, sie müssen sich nicht beschneiden lassen und sie müssen nicht mehr die Gebote von Mose halten. Ziemlich theoretisch im ersten Moment. Aber warum das so wichtig ist, ist diese Anforderungen, die sie stellen, das sind Anforderungen, die nötig sind, damit zwischen Juden, Christen und Heidenchristen Gemeinschaft sein kann. Weil ein Judenchrist, der sich weiterhin noch an das Gesetz Mose hält, für den ist es wichtig, dass jemand sich von Götzenopferfleisch enthält, dass jemand sich von Unzucht fernhält. Also es handelt sich nicht mehr um die Bedingungen, die nötig sind, dass jemand vor Jesus gerettet wird, sondern es handelt sich nur noch darum, dass eine Gemeinschaft unter den Christen möglich ist. Einheit, Verschiedenheit. Ich glaube, Einheit ist ein Thema, was uns heute noch genauso angeht. Ich las vor kurzem eine Geschichte aus Amerika zu einer Zeit, wo es noch normal war, dass die Religionslehrerin am Anfang die Klasse fragte, wer von euch möchte später einmal in den Himmel kommen? Und als die Lehrerin diese Frage stellten, ging bis auf eine Person, meldeten sich alle. Die Lehrerin war erschrocken. Charlie, was ist mit dir los? Möchtest du nicht in den Himmel kommen? Und Charlie sagt, doch, doch, ganz sicher, ich will in den Himmel kommen, aber nicht mit dem Haufen da. Das ich euch vortragen möchte. Wenn du sie damals nicht alle mit hineingelassen hättest in die Arche, die bunten und verschiedenartigen Tiere, um wie viel ärmer wäre deine Menschheit, Gott? Niemand weiß besser als du, wie viel wir bis heute gemeinsam haben mit den Tieren. Hilf mir, mit allen zurechtzukommen. Mit den Meckerziegen und albernen Gänsen, mit alten Drachen und lahmen Enten, mit Mistkäfern, Trampeltieren und Windhunden, mit sturen Böcken und komischen Käuzen, mit Nachtfaltern und Eintagsfliegen, mit Leithammeln und folgsamen Schafen, mit verwöhnten Schoßhündchen und Pechvögeln. Gib mir Verständnis für Einsiedlerkrebse und gesellige Pinguine, für wendige Wiesel und tapsige Bären und schlanke Giraffen und fette Masthähnchen. Für giftige Nattern und lustige Spaßvögel, für geduldige Lämmer und wilde Wölfe, für stachelige, miegsame Angorakatzen. Hilf mir beim Zusammenleben mit den fleißigen Bienen und faulen Siebenschläfern, mit hässlichen Raupen und schönen Schmetterlingen, mit stolzen Pfauen und unscheinbaren Kirchenmäusen, mit starken Löwen und scheuen Rehen, mit dickhäutigen Elefanten und empfindlichen Schnecken. Gott, es ist nicht immer einfach, es in deiner Arche auszuhalten. Gib mir die nötige Geduld und eine Prise Humor, sie alle zu ertragen. Und vor allem lass mich nicht vergessen, Gott, dass ich für die anderen auch manchmal ein seltsamer Vogel bin. Gott schuf die Menschen vielfältig. Gott schuf die Tiere vielfältig, Entschuldigung. Groß, klein, schnell, langsam, laut, leise, bunt, einfarbig. Manche können nur unter bestimmten klimatischen Bedingungen überleben. Andere Tiere gibt es nahezu überall. Ja, und auch wir Menschen sind unterschiedlich. Nicht nur vom äußeren Gesichtspunkt her betrachtet, sondern auch in unserem Inneren. Den einen gelingt es, sehr schnell mit Menschen ins Gespräch zu kommen. Der andere hat Angst davor. Manche sind spontan, andere ausdauernd. Wieder andere pünktlich. Es gibt Menschen, die sind sachorientiert, andere personenorientiert. Die einen aufbrausend, die andere kaum in Bewegung zu bringen. Entscheidungsfreudig. Und auf der anderen Seite Menschen, die vielleicht noch nie eine richtige Entscheidung in ihrem Leben treffen mussten. Ja, und auch in der Art und Weise, wie wir Jesus nachfolgen, sind wir unterschiedlich. Ich denke an Maria, die hat am liebsten vor Jesus gekniet und ihm zugehört. Ja, die Martha, die hatte nach 7 Minuten Lobpreis schon genug und hat sich irgendwelche Kinder gesucht, um auf die aufzupassen, weil es ihre Art war, Gott zu begegnen. Paulus hingegen, der saß an seinem Schreibtisch und hat mal wieder irgendeiner Gemeinde den Brief geschrieben. Petrus hat irgendein Streitgespräch geführt und Matthäus und Tabitha haben all davon gar nichts mitbekommen, weil Matthäus saß mit seinen Zöllnerfreunden und Jesus am Tisch und Tabitha hat den Armen gedient und ihnen irgendwelche Kleidungsstücke genäht. Wir Menschen sind unterschiedlich. Die Stärke des einen ist die Schwäche des anderen. Und doch, glaube ich, ist trotz dieser Unterschiedlichkeiten Zusammenleben möglich. Vielfalt ist Einheit, nicht zu verwechseln mit Einheitlichkeit. Und doch ist Vielfalt in Einheit möglich. Denn wir glauben an den einen Gott, an den einen Sohn Jesus Christus, der für uns als Retter gestorben ist, an den Heiligen Geist, der heute noch wirkt. Und Gottes Plan verwirklicht sich in der Gemeinde. Und die Gemeinde wird in der Bibel beschrieben, manchmal als eine Familie, manchmal als ein Haushalt oder ein Königreich, ein anderes Mal als eine Armee oder ein Körper. Ich glaube, ein Organismus lebt von Beziehungen. Jeder ist von dem anderen abhängig. Jeder hat was beizutragen, um das Ganze zu bereichern, zu werden. Ich weiß nicht, ob ihr beim Spazierengehen schon mal einen herumliegenden Finger gesehen habt. Wenn ja, ihr könnt euch gewiss sein, der ist zu nichts mehr zu gebrauchen. Weil ein Finger, der abgeschnitten ist von seinem Leib, der stirbt ab, der ist tot, der erfüllt keine Funktion mehr. Und so ist es wichtig, dass auch wir als Christen eingebunden sind in eine Gemeinde. Dass auch wir als Christen nicht einfach unser eigenes Ding durchziehen, sondern dass wir uns gegenseitig beschenken und bereichern mit dem, was Gott in uns hineingelegt hat. In Harmonie, nicht in Kampf, nicht in Auseinandersetzung und Streit. Wie wäre es, wenn wir wirklich füreinander Sorgen tragen? Wie wäre es, wenn wir wirklich so nah am anderen dran sind, dass wir merken und erleben, wenn ihn Dinge beschäftigen, wenn er in der Arbeit Probleme hat und wenn wir zusammenstehen können, um füreinander zu beten? Ich glaube, da ist eine Kraft da, die wir noch nicht komplett entdeckt haben. In der Bibel heißt es auch, sofern es an euch liegt, lebt in Frieden mit jedermann. Was es heißt, in Frieden zu leben, das habt ihr doch letzte Woche vom Tobias Wäsche so schön gehört. Sofern es an euch liegt, lebt in Frieden mit jedermann. Jesu Auftrag heißt, an der Liebe untereinander werden die Menschen euch erkennen. Ich sehe da keine Einschränkung. In der Liebe untereinander unter den FEG-Lern oder unter den Life-Churchlern. Ich sehe da keine Unterschiedlichkeit, keine Angabe, Einschränkung von irgendeiner Denomination, sondern dann, wenn wir an Jesus glauben, dann ist unsere Aufgabe, in Liebe untereinander erkennbar zu sein, dass Menschen an uns sehen, wie wir miteinander umgehen, dass da was anders ist. Und genau das ist möglich. Wenn ich so die 12 Jünger anschaue, die Jesus ausgewählt hat, dann habe ich da manchmal so meine Fragezeichen. Ich meine, auf der einen Seite wählt sich Jesus den Matthäus aus. Matthäus ist ein Zöllner. Der hat der römischen Besatzungsmacht geholfen, die Steuern einzutreiben. Das war so die rechte Hand der Römer. Ja, und auf der anderen Seite gibt es Simon den Zeloten. Zeloten, das waren die Personen, die sich von der römischen Besatzungsmacht befreien wollten, gerne auch mit Gewalt. Und Jesus beruft die beiden, die ja unterschiedlicher nicht sein könnten, zu seinen engsten Vertrauten, zu seinen engsten Nachfolgern, und Zusammenleben ist möglich, unabhängig davon, wie verschieden sie sind von ihrer Grundeinstellung. Und so ist es auch heute. Zusammenleben ist möglich, unabhängig davon, wie unterschiedlich man ist. Ich möchte euch eine Geschichte erzählen, die man damals zur Zeit Jesu sich erzählt hat. Sie handelt von einer Zeit, wo Rom noch verhältnismäßig klein war. Und die Plebs, also das Volk, das wanderte auf den Heiligen Berg aus, weil sie sich gegen die Oberschicht stellten, weil sie dagegen rebellieren wollten. In ihren Augen war die Oberschicht einfach nur faul. Das Volk sollte arbeiten und die Oberschicht, die haben einfach regiert und nichts getan. Hatte jetzt ein ganz schönes Problem, weil ohne die, die arbeiten, funktioniert der Laden nicht. Und so wählten sie einen Sprecher, er heißt Menenius Agrippa, der selbst aus dem Volk kam und sehr gut reden konnte. Und ihn schickten sie auf den Berg zum Volk. Und er erzählte folgende Geschichte. Einst waren Menschen noch nicht alles so harmonisch wie heute. Jedes Glied hatte seinen eigenen Willen, seine eigene Sprache. Und die Glieder ärgerten sich über den Magen. Der Magen liegt nur faul da. Der Magen tut gar nichts. Der tut nur das Verwenden, was sie ihm bringen. Und so entschlossen sie sich, das hat ein Ende. Die Glieder beschlossen, die Hände bringen keine Nahrung mehr zum Mund. Der Mund beschloss, das Gebotene nicht aufzunehmen. Die Zähne beschlossen, das nicht zu zerkauen. Das war ihr Wunsch. Bis sie merkten, dass sie selbst immer schwächer wurden, dass ihre Kraft abnahm. Und da sahen sie ein, dass die Aufgabe des Magens nicht war, faul zu sein, sondern dass er die Nahrung aufnahm, um sie weiterzugeben, um Kraft zu geben für den Körper. Und das verstand das Volk, dass die Oberschicht nicht faul war, sondern dass sie einfach auch hatten, die Macht hatten, die Dinge wieder weiterzugeben. Und so war Versöhnung wieder möglich. Und dieses Bild greift Paulus auf, wenn er davon spricht, dass wir als Gemeinde ein Leib sind. Einheit ergibt sich nicht von selbst, sondern man muss daran arbeiten. Haben in der Vergangenheit schon Unterschiede zu Streit und Spaltungen geführt. In der Gemeinde soll das nicht so sein. Lasst uns auf das schauen, was uns verbindet und nicht auf das, was uns trennt, sondern auf das, was uns vereint. Ein Leib, ein Geist. Eine Hoffnung, ein Heer, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott. Hiervon spricht Paulus im 4. Kapitel des Epheserbriefs. Und bevor es zum 4. Kapitel kommt, spricht Paulus davon, dass wir die Gläubigen vor Grundlegung der Welt auserwählt worden sind. Für ein tadelloses und heiliges Leben. Er spricht davon, wie er uns mit dem Heiligen Geist versiegelt hat. Er spricht davon, wie er uns aus unseren Verfehlungen und unseren Sünden erweckt hat, dass wir nicht mehr den Fürsten dieser Welt gehorchen müssen, dass wir nicht mehr den Begierden unseres Fleisches nachfolgen müssen, sondern dass Christus uns lebendig gemacht hat, dass er Werke vorbereitet für uns, in denen wir wandeln dürfen. Was für eine geniale Zusage ist das? Wir dürfen in dem wandeln, was Gott selbst für uns vorbereitet hat. Und jetzt kommen wir zum vierten Kapitel im Epheserbrief. Dort schlägt Paulus einen anderen Ton auf. Dort spricht er auf einmal eine andere Sprache. Er fordert etwas. Er fordert etwas, was zu einem Gott wohlgefälligen Leben führen soll. Ich lese die ersten Verse aus dem vierten Kapitel des Epheserbriefs. Ich ermahne euch nun, ich, der Gefangene im Herrn, wandelt würdig der Berufung, mit der ihr berufen worden seid. Mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut, einander in Liebe ertragend, befleißigt euch, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Ein Leib und ein Geist, wie auch ihr berufen worden seid, in einer Hoffnung eurer Berufung. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe. Ein Gott und Vater aller, der über allen und durch allen und in allen ist. Diese Textstelle, die Paulus hier schreibt, schreibt er als ein Gefangener. Ja, ich glaube, es ist eine Art Abschiedsrede. Es ist so wie der letzte Wunsch, den ein Vater seinen Kindern mitgibt. Was er wünscht, dass nach seinem Tod weiter existiert. Und was sagt Paulus hier? Bewahrt die Einheit, die Gott euch bereits geschenkt hat. Ihr müsst die Einheit nicht produzieren, ihr müsst sie nicht herbeibeten oder herbeiproklamieren, sondern es ist etwas, was Gott bereits geschenkt hat, aber es kann auch verloren gehen. Bewahrt sie. Bewahrt sie. In unseren Beziehungen ist es möglich, Einheit zu leben. Das Band, das aus Frieden besteht, bewirkt diese Einheit. Und dabei ist Friede mehr wie der zähneknirschende Verzicht auf feindseliges Gegeneinander. Es ist ein beglückendes Füreinander. Es ist, gemeinsam unterwegs zu sein. Es heißt nicht, dass man bei allen Themen einer Meinung sein muss. Aber doch schaut man auf den gemeinsamen Auftrag und ergänzt sich in seiner Unterschiedlichkeit. An keiner anderen Stelle im Neuen Testament wird dieser Einheitsgedanke so stark formuliert wie hier. Nachdem Paulus, und das betone ich nochmal, 3 Kapitel lang uns zuspricht, was wir als Christen sind, was Jesus für uns getan hat, für unser Heil, kommt er jetzt mit dieser Ermahnung. Und das ist das, was wir aus eigener Kraft tun könnten, sondern er selbst will uns die Kraft dazu schenken. Und sagt uns, dass wir in Einheit zusammenleben sollen. Das zu tun, wozu er uns ermächtigt. Und so werden wir aufgefordert, Gott wohlgefällig, unsere Berufung würdig zu leben. Würdig heißt gleichwertig. Würdig heißt nicht, dass so die Berufung auf der einen Stelle ist und die tatsächliche Umsetzung wo ganz woanders, sondern dass es zusammenpasst. Dass es im Gleichgewicht ist. Demut, Sanftmut, Geduld fördert die Einheit untereinander. Und darüber hinaus sollen wir uns in Liebe ertragen, sollen darauf bedacht sein. Bedacht sein, das bedeutet, alles dafür zu tun, die Einheit im Geist durch das Band des Friedens zu wahren. Die Einheit, die sich in 7 Elementen ausdrückt. Ein Leib, ein Geist, eine Hoffnung, ein Herr, ein Glaube, eine Tat, ein Gott. Ein Leben in Einheit und Frieden, trotz aller Unterschiede, ist aus menschlicher Perspektive nicht möglich. Aber in Gottes Kraft, die er uns schenkt, die er uns gibt, ist es greifbar nah und umsetzbar. Ich möchte zum Abschluss beten. Vater, ich danke dir, dass du selbst derjenige bist, der Einheit möglich macht, dass wir in allen eine Meinung haben müssen, aber doch, dass du uns selbst die Kraft schenkst, einander in Liebe zu ertragen. Und Vater, wir wollen Einheitsstifter sein. Wir wollen Menschen sein, die aufeinander zugehen, die Blockaden und Vorurteile ablegen und die uns beschenken lassen von dem, was du in dem anderen hineingelegt hast. Lass uns wie Schatzgräber sein, die das Gute im anderen entdecken. Und lass uns als Christen in Anspruch machen in dieser Stadt. Vater, ich danke dir, dass du uns erst einmal so viele Dinge zusprichst und schenkst. Aber auch, dass wir einen Teil davon beitragen dürfen und uns dafür entscheiden dürfen, uns das aufs Herz schreiben zu lassen, was dir wichtig ist. Einheit. Amen.